Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian W. Röhl und heute geht's um das, was die Börsen jetzt schon im dritten Jahr antreibt. Seit jenem 30. November 2022, dem öffentlichen Launch von ChatGPT, künstliche Intelligenz. Der Hype, die Anwendungen und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Darüber spreche ich mit einer Gründerin, die bewiesen hat, dass man auch in Deutschland ein KI-Business mit 600.000 Kunden aufbauen kann und die gleichzeitig auch ein Lied davon singen kann, wie die USA Europa regulatorisch und technologisch abhängen. Ausgezeichnet mit dem KPMG Venture Champion Award 2024 vom Manager Magazin in die Top 15 Women in AI gewählt. Herzlich willkommen, Elisabeth Lorange.
Hallo Christian, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich, dass du hier bist. Und bevor wir über dein Unternehmen, deine Learnings, deine Prognosen, auch ein bisschen vielleicht deine Ängste, was KI angeht, sprechen, erzähl mal, wie ist so dein Background und wie bist du überhaupt zu diesem Thema künstliche Intelligenz gekommen?
Ja, das fing tatsächlich an im Rahmen meiner Masterarbeit. Ich habe Jura studiert und ein LLM gemacht mit dem Fokus auf Banking und Finance. Und im Zuge dessen fand ich das High-Frequency-Trading von Goldman Sachs super spannend und habe angefangen, mir das genauer anzugucken und dort darüber eben meine Masterarbeit geschrieben in New York. Und dieses High-Frequency-Trading ist Teil der künstlichen Intelligenz, ja, teils sind Teile Machine Learnings. Und es ist super spannend zu sehen, wie die damit die Märkte manipuliert haben, verschoben haben, wie auch immer, ja. Und das war sozusagen der Startschuss für mich mit der künstlichen Intelligenz. Danach war ich Investorin, also ich war VC, ich war CFO, bin also der Finance-Seite treu geblieben und habe schlussendlich eben Oxolo mitgegründet, ein Unternehmen für generative KI.
Also nochmal zurück zu diesem High-Frequency-Trading. Ja, das ist jetzt nicht das, was ihr vielleicht dann denkt, okay, man kauft morgens und verkauft nachmittags oder man macht mal einen Deal innerhalb von 10 Minuten, sondern da reden wir ja wirklich über Sekundenbruchteile, die auch über Erfolge und Misserfolge entscheiden. Teilweise geht es ja da auch darum, dass die Leitungen möglichst kurz sind zu den entsprechenden Börsenservern. Ist dir da schon bewusst geworden, wie wichtig Technologie und auch Hardware ist, was ja bei KI ein ganz großes Thema ist?
Auf jeden Fall. Und ich habe einen ganz anderen Respekt vor den Märkten bekommen in dem Kontext. Das heißt, dass wenn man, also für mich persönlich, wurde es ab dann schwer zu verstehen, warum Leute kleine Investments tätigen, warum die versuchen, kleine Positionen zu kaufen. Wenn man sich Goldman Sachs anguckt, die mit innerhalb von wirklich Bruchteile von Sekunden riesen Trades machen. Und zwar alles automatisiert, alles basiert auf Daten, die von extern kommen, was weiß ich, ja, sogar Wetterdaten fließen da ein, alles, eine Myriade an Daten fließen ein. Und diese Entscheidung zu treffen, ja, automatisiert, die sind so ausgeklügelt und finden so schnell statt, dass eigentlich da keiner eine Chance gegen hat.
Ja, in dieser kurzen Zeitebene nicht. Langfristig investieren, da hat man natürlich schon Chancen, aber das ist dann eine ganz andere Liga. Aber war für dich nie ein Thema, dann wirklich sowas auch zu machen, meinetwegen zu sagen, also du gehst zu einem Hedgefund, wo ja Juristen auch begehrt sind und gehst jetzt wirklich voll in dieses High-Frequency-Trading, in diese Schnittstelle zwischen Märkten und Hochtechnologie?
Hätte ich, glaube ich, sehr gern gemacht. Das war damals privat nicht möglich. Mein Mann arbeitete nämlich für einen Hedgefund in New York. Und ich glaube, unsere Familie hätte nicht diesen Stress doppelt ausgehalten. Also bevor er für einen Hedgefund arbeitete, war er Prop Trader. Das heißt, er hat wirklich Öl getradet. Und in seinem Büro haben, glaube ich, pro Tag 2-3 Leute die Bildschirme aus dem Fenster geworfen. Einer hat regelmäßig die Bildschirme mit einer Schere zerstochen, sich dabei mehrfach das Handgelenk gebrochen. So diese.
Okay, also so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, Wall Street und, ja, Wolf of Wall Street.
Ja, ja, genau. Also das heißt, das muss man nicht unbedingt haben. Ich glaube, das hätte keiner von uns gut vertragen.
Aber so richtig entspannt hast du es dir ja dann auch nicht gemacht. Ja, du hast ja jetzt auch nicht gesagt, ach, ich lege jetzt mal die Hände in den Schoß und guck mal, was so auf mich zukommt, sondern du hast ja schon dann auch diese unternehmerische Herausforderung gesucht, ja, zu einer Zeit schon 2020, wo KI für, sagen wir mal, zumindest im öffentlichen Bewusstsein jetzt noch nicht so das große Thema war. Man wusste ja, ja, da gibt's irgendwie sowas, aber das fing ja eigentlich in der Öffentlichkeit wirklich an, wie eben erwähnt, mit ChatGPT. Aber du hast dich 2020 mit einem Partner hingesetzt, Unternehmen gegründet, ein Start-up, lange vor diesem KI-Hype. Ihr habt 13 Millionen Euro Funding eingesammelt. Ihr hattet in der Spitze 50 Mitarbeiter, 600.000 Kunden, habe ich gerade schon gesagt. Erzähl mal ein bisschen was darüber, über dieses Unternehmen.
Ja, vor allen Dingen, meine Masterarbeit war 2011, ne? Das heißt, ich habe damit schon noch 10 Jahre früher quasi angefangen. 2020 war in der Tech-Szene selber, also wenn du mit Entwicklern gesprochen hast, die sehr tief in der Materie drin waren, war KI schon lange das Thema. Also das heißt, dass es in die öffentliche Wahrnehmung gekommen ist, war der Latenz des Unwissens sozusagen geschuldet. Aber die Entwickler selber, die Machine Learning gemacht haben und so weiter, die wussten lange, dass generative KI die Zukunft war. Und mein Co-Founder ist ein sehr bekannter Gaming-Co-Founder, ein sehr bekannter Gaming-Founder, Heiko Huberts, der hat erfolgreich BigPoint gegründet, Wow Games und noch andere und dann verkauft. Und der war immer sehr nah dran an der Tech. Also im Prinzip ist er selber Techie. Und von ihm kam die Idee letztlich. Und wir hatten erste Entwickler, wir hatten einen Mitarbeiter, der hat sein PhD gerade in Quantenphysik gemacht, Mitarbeiter, die sehr tief in der Materie drin waren. Und die haben uns halt gesagt, dass die Zukunft wird sein, digitale Menschen zu erstellen. Das heißt, virtuelle Kopien von existierenden Menschen trainiert auf den sozialen Daten, also Social Data aus deinen Profilen, aus Google, aus was auch immer du online hast. Und davon wird eine Kopie erstellt werden. So. Und das war quasi unsere Grundhypothese, dass wir das bauen wollten und damit dann Produkte erschaffen.
Also ihr habt den digitalen Menschen erschaffen und wie habt ihr ihn dann vermarktet?
Genau, dafür mussten wir mehrfach pivotieren, wie das halt in der Startup-Szene auch so ist. Das erste Produkt, was wir gemacht haben, wir wollten digitale Kopien von Celebrities erstellen. Das heißt, wir haben mit dem Management von David Hasselhoff gesprochen, der wäre sehr teuer gewesen.
David Hasselhoff?
Ja, das ist in Hamburg. Teuer.
Den kennt noch jemand.
Ja, absolut. Ja.
Ich erinnere mich also einerseits an diese Szenen, wo er dann am Strand so mit der Boje ins Wasser lief, andererseits, wie er mal irgendwann betrunken versucht hat, einen Hamburger zu essen. Das ging dann viral und ihr hättet euch wahrscheinlich, oder natürlich, wie er die Berliner Mauer niedergerissen hat.
Ja, yeah, I've been looking for freedom. Ja. Genau. Nee, wär super gewesen.
Und er war wirklich immer noch sehr teuer jetzt, ja?
Ja, siebenstellig. Also finde ich schon erstaunlich.
Um eine digitale Kopie von Hasselhoff zu erstellen, die singt I've been looking for freedom oder ein Hamburger isst.
Genau. Hätte alles machen können. Aber das Problem war 2020, dass sich noch keiner so richtig vorstellen konnte, wie das wirklich ausgestaltet wird. Und alle hatten Angst, auch vor der Unberechenbarkeit, ja? Das heißt, selbst wenn du Managern der verschiedensten Celebrities gesprochen und alle hatten Angst. Heutzutage ist es ganz anders. Heute Bruce Willis und so weiter, die lassen sich alle digitalisieren, weil es für die einfacher ist in der Fankommunikation. Die lizenzieren quasi ihr Gesicht. Ja, aber vor 4 Jahren war das noch zu verängstigend so. Und das heißt, wir hatten zwar die Technologie, also in unserer Umgebung, in unserer Testumgebung hatten wir zum Beispiel Obama. Ich habe dann mit Obama irgendwie Konversationen geführt darüber, wie der Afghanistan-Krieg so war.
Also wirklich in so einem 3D-Bild?
Ja, im Video. Und damals war die Chip-Technologie noch nicht so weit, dass die Latenz funktionierte. Das heißt, wir hatten eine Latenz von knapp 4 Sekunden, was natürlich die User-Experience ein bisschen schwierig macht, wenn jemand 4 Sekunden braucht, um die zu antworten. Aber das POC oder MVP, wie auch immer, hat funktioniert.
Moment, zurück. POC, MVP, das ist nicht jedem geläufig.
Ach so, gut. Also das Produkt sozusagen oder der Proof of Concept, dafür steht POC. Oder MVP heißt Minimal Viable Product. Also das sozusagen der erste Wurf.
Also das, was, dass man überhaupt mal was draußen hat.
Genau.
Und das war dann der digitale Obama.
Genau.
Aber dann hast du gesagt, okay, von dem kriegst du wahrscheinlich die Rechte nicht.
Genau, so. Das heißt, das nächste, was wir überlegten, diese Latenz ist ein Problem. Also wen stört das wahrscheinlich nicht? Kindern. So. Das heißt, wir haben ein Kinderprodukt gebaut mit den Schlümpfen, der Zahnfee, allen möglichen Charakteren als Figur, mit denen die Kinder interagieren konnten, mit denen die Kinder lernen konnten, Sprachen sprechen, Mathe lernen. Wir hatten Geolocation drin, das heißt, die App wusste, wenn das Kind in Italien ist, hat es mit dem Kind italienische Vokabeln gelernt. Es war ein super niedliches Produkt.
Also so ein digitaler Hauslehrer quasi.
Ja, aber mehr als Zahnfee. Also.
Ein Hauslehrer verkleidet als Zahnfee.
Eine kleine Figur. Eine kleine Figur, mit der Kinder interagieren konnten. Und wir hatten 70.000 User. Also funktionierte ganz gut. Nur das Problem war das Monetarisieren, weil wenn der User nicht der Customer ist, dann kannst du das nicht, ist es schwierig, da Geld für zu verlangen, weil die 6-jährigen Kinder halt nicht auf Kaufen klicken können.
Ja, aber die Eltern können es doch.
Ja,
also ich sehe das ja, also bei den Tonys ist es ja noch ein rein physisches Ding. Ja, da kaufst du diese kleine Figur, ja, richtig teuer, und die haben ja im Grunde ein komplett neues Teilsegment des Intellectual Property Marktes da erschlossen. Dann haben wir sowas anderes für unseren Sohn Tigerbox, ja, wo man wirklich dann ein Abo abschließt, ja, so ein Jahresabo, ich weiß gar nicht, was es kostet, 69 € oder sowas, und dann kann der sich selber da Pumuckl, momentan bei uns schon zum Frühstück, alles runterladen. Also das funktioniert doch schon.
Auf jeden Fall, das sind natürlich physische, haptische Produkte, und wir wollten immer in der digitalen Welt bleiben. Wobei, in Klammern, wir haben zwischendurch ein TED AI entwickelt, das war noch so ein Side-Projekt. Das heißt, wir haben diese Technologie in ein Teddy eingenäht, womit dann die Kinder mit dem Teddy sich unterhalten konnten. Und der Teddy war übers WLAN mit dem Internet verbunden und hat dann geantwortet.
Ja? Das ist schon irgendwie ein bisschen spooky, oder?
Genau, das haben die Eltern auch gesagt. Ja, das haben die Eltern auch gesagt, deswegen haben wir das dann wieder gelassen. und mussten eben auch absehen, das Kinderprodukt weiterzuentwickeln, weil der Zwischenstep zwischen Kind und Eltern in der Bezahlung macht den Unterschied. Also der Kinder-App-Markt ist noch sehr jung und nicht sehr erfolgreich. Das heißt, da Produkte zu vermarkten, auch an Kinder, ist extrem schwierig. Das heißt, du musst es ist ein sehr hoher, auch juristischer Aufwand, da den ganzen Regulatorien zu entsprechen.
Ja, durchaus auch zu Recht, ne?
Mit Recht.
Also ihr hattet im Grunde ein Produkt, aber ihr wusstet nicht, wie ihr es kommerzialisiert. Da habt ihr jetzt also mehrere Schleifen dann gedreht, bis ihr dann zum Schluss ja im E-Commerce angekommen seid.
Genau, wir haben opportunistisch geguckt, wo, an welcher Stelle oder wer braucht am ehesten Videos mit Menschen, um etwas zu verkaufen. Und haben wir natürlich gesehen, am ehesten ist es der gesamte E-Commerce, weil die wahnsinnigen Bedarf an Content haben. Das heißt, um Produkte zu vermarkten, brauchen die Videos. Die Videoproduktion ist sehr teuer und auch aufwendig, und nicht jeder hat dazu Lust. So. Das heißt, wir haben ein Produkt gebaut, bei dem du auf der Webseite einfach den Link deines Produktes eingeben konntest, reinkopieren. Da hast du auf Generate geklickt und hast ein Marketing-Video zurückbekommen. Mit einem Menschen drin, also das waren alles Schauspieler, die wir real geshootet haben im Studio, der oder die das Produkt dann beworben hat. Die Assets des Listings waren sichtbar auf der jeweiligen Sprache und so weiter.
Also selbst wenn ich nur irgendwie ein ganz kleines Produkt mache, was weiß ich, so irgendwas Gehäkeltes oder so, genau, kann ich, wobei ich gar nicht häkeln kann, aber ich könnte ja vielleicht häkeln, dann kann ich ein Video mir erstellen lassen, und dann sagt jemand, hey, das Gehäkelte vom Röhl, das ist so super, das musst du jetzt kaufen. Dann habe ich etwas, was ich wiederum in sozialen Medien und in Shoppingportalen so einsetzen kann als Testimonial, als Werbung.
Richtig. Und das hat natürlich sofort die Conversion hochgetrieben. Das heißt, du hast mit einem $5-Video, das hat damals $5, zwischen $5 und $10 gekostet, damit konntest du dann ganz normal deinen Umsatz steigern, Klickraten, alles, was du möchtest. Es hat einfach Engagement gebracht.
Großartig. Aber du hast jetzt immer schon so ein bisschen so im Perfekt gesprochen, ja, Vergangenheitsform, ja, Oxolo hat dies gemacht, Oxolo hat jenes angeboten, will heißen, das Angebot gibt's in dieser Form nicht mehr, und also bei euch passt dann auch ein bisschen dieser Habeck-Spruch, ja, Oxolo ist nicht insolvent, aber hat aufgehört zu produzieren. Was ist passiert?
Genau, abgeschlossene Vergangenheit sozusagen. Der AI-Act kam und es machte uns einfach extrem schwer.
Also die europäische Regulierung für künstliche Intelligenz. Also genau nach dem, was ja Christian Sewing von der Deutschen Bank so vor einem Jahr mal rausgehauen hat. Europa ist das Silicon Valley der Regulierung.
So ist es. Und das betraf uns auch. Das heißt, wir wussten auch nicht zu 100%, wie genau es uns betreffen würde. Wir haben viele Anwälte gefragt, wir haben uns juristische Beratung reingeholt, und keiner konnte uns mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir nicht in eine gewisse Risikoklasse fallen würden. Das heißt, wenn man als Deepfake in eine höhere Risikoklasse eingestuft wird im KI-Akt, hat man noch mehr Compliance-Vorschriften. Keiner konnte uns genau sagen, wie viel Training wir mit unseren Mitarbeitern machen müssen. Wir hätten ein maschinenlesbares Wasserzeichen einbauen müssen in die Technologie. Wir hätten Wasserzeichen in die Videos selber einbauen müssen.
Also da steht dann unten dann drin, das ist zwar ein ganz tolles Video jetzt hier und ein Testimonial, aber es ist eigentlich alles gar nicht echt.
Genau. Ja, wir haben Fehler begangen. Der Fehler war, dass wir echte Menschen genommen haben. Wir haben das vorher vertestet, dass echte Menschen natürlich viel besser von potenziellen Kunden wahrgenommen werden als jetzt 3D-generierte Avatare. Aber dadurch, dass wir echte Menschen hatten, die per KI, der Mundbereich wurde von der KI so manipuliert, dass die halt alles sprechen konnten. Ja. Und das war der Computer Vision Teil sozusagen, der KI Teil. Und dadurch, dass es echte Menschen waren, würden sie halt Deepfake sein. Unter der neuen KI-Verordnung.
Genau, Deepfakes, also Filme, die ja auch bisweilen im Internet kursieren von Politikern, wo sie Statements abgeben, die sie nie gesagt haben, aber die täuschend echt wirken, was eine unglaubliche Gefahr sein kann für die Demokratie. Wir haben das ja im Wahlkampf schon gesehen in osteuropäischen Staaten, wo das möglicherweise sogar mit Wahl entscheidend gewesen ist, damals bei der Wahl von Fico. Und da hat man einfach gesagt, okay, ihr habt damit quasi eine Waffe geschaffen mit eurer Technologie, die man auch gegen die Demokratie, gegen die Gesellschaft einsetzen kann. Deswegen muss man es entsprechend regulieren und deswegen müsst ihr entsprechende Disclaimer reinbringen, die euch dann aber das Geschäft letztendlich ziemlich vermiesen.
Ja, und das gilt natürlich für ganz Europa. Also das heißt, der AI Act hat die gesamte KI-Szene europaweit völlig überreguliert.
Das kennen wir. Und dann wart ihr natürlich mit eurem Produkt auch ja im Wettbewerb. Mhm. Ja, nicht der einzige Anbieter, der solche Videos recht einfach zugänglich gemacht hat. Und ich habe gesehen, es gibt ein Unternehmen in den USA, HeyGen, die machen ungefähr dasselbe. Mhm. Aber die müssen eben nicht irgendwie ausschildern, hier Wasserzeichen, dort KI-Warnhinweis. Aber wenn die nach Europa kommen oder wenn man deren Produkte in Europa nutzt, müssten sie es eigentlich auch machen, oder?
Dann schon, aber der Hauptmarkt für uns waren tatsächlich die USA, weil die waren viel experimentierfreudiger und die haben auch wesentlich mehr E-Commerce, also kleinere Shops, für die das relevant war. Das heißt, unsere gesamten amerikanischen Kunden hätten das halt gesehen und wenn sie HeyGen nutzen, natürlich nicht.
Okay, also ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil durch die Regulierung. Wenn du jetzt Revue passieren lässt, war es nur die Regulierung oder kannst du auch sagen, okay, wir haben an der einen oder anderen Stelle auch mal selbst Fehler gemacht?
Klar, also wir haben sicherlich Fehler gemacht. Wir waren, diese 3 Pivots, die wir am Anfang gemacht haben, hätten wir uns auch schenken können. Also das hätten wir schneller.
Also diese 3 Schleifen, so jetzt versuchen wir es mit Celebrities, dann versuchen wir es mit Kindern.
Dann haben wir noch diesen TED AI gebaut.
Trial and Error.
Ja, das waren zu viele Pivots für mein Empfinden. Ich glaube, den Fokus hätten wir schneller kriegen sollen. Dann haben wir den typischen Fehler, wir haben wirklich so Textbook-Fehler gemacht. Was wir zum Beispiel auch viel gemacht haben, wir haben alles selber gebaut. Wir hatten unsere eigenen LLMs, bevor ChatGPT gelauncht ist.
Also eure Large Language
Models. Genau, wir hatten unsere eigenen Modelle. Das heißt, wir haben die selber trainiert, die hatten 17 Milliarden Parameter, das heißt eigentlich klein im Vergleich zu jetzt. Aber das hätten wir alles nicht machen sollen. Ja? Also wir hatten unsere eigenen KI-Entwickler, wir haben eigene Computer Vision Modelle entwickelt. Und diese ganze Basistechnologie zu entwickeln, ist wahnsinnig kostspielig. Du brauchst sehr, sehr gutes Talent, um das überhaupt hinzubekommen. Die kamen dann alle direkt von den Unis. Die haben dann die Trainingsdatensätze auch von den Unis mitgebracht. Aber das ist alles zu viel Aufwand gewesen dafür, dass wir am Ende eine Applikation war, die auf den Modellen einfach drauf liegt. Ja, im Englisch sagt man Layer Application. Wir sind eigentlich nur so eine App gewesen, wenn du so möchtest. Und dafür hätte man nicht diese Basistechnologie aufbauen müssen.
Okay, also wenn ich es mal zusammenfasse, so ein bisschen als Learnings auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, auch mal zu gründen. Es muss ja nicht immer gleich ein Startup sein, was mit 13 Millionen Funding losgeht. Aber auch eine Selbstständigkeit ist ja eine Form der Gründung. Und auch wenn es nur quasi im Nebenjob erstmal ist, ja. So wenn ich so diese Tipps mal nehme, das erste war, sich fokussieren, ja, sich nicht irgendwo verzetteln, dann Outsourcing, ja, nicht alles selber machen, sondern zu versuchen, genau den Punkt zu definieren, den man wirklich als Unterschied dann haben kann, wo man selber sein Talent reinbringt. Hast du noch so ein paar Learnings aus dieser Zeit?
Ja, das regulatorische Risiko richtig einschätzen. Also Deutschland hat einfach, ist kein besonders innovatives Land mehr. Und das heißt, man muss wirklich genau gucken, was einem da potenziell im Weg stehen könnte.
Ist es ein deutsches Thema? Weil wir vielleicht EU-Regulierung auch noch besser umsetzen wollen, als es eigentlich gedacht ist? Oder ist es wirklich so über Gesamteuropa auszurollen?
Ich denke Gesamteuropa, aber Deutschland ist schon sehr überreguliert an sich auch. Ja? Also auch, es gibt ja auch tendenziell viel weniger Gründer hier im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich. Es gibt viel weniger Venture Capital im Vergleich zu Frankreich. Also das heißt, es ist schon auch ein deutsches Thema.
Also es ist jetzt nicht nur ein Thema der Regulierung, sondern es ist auch in Deutschland ein Thema der Mentalität.
Der Kapitalkultur, würde ich auch sagen, ja.
Der Kapitalkultur. Was musste ich denn tun an der Kapitalkultur in Deutschland?
Risikoaffiner werden. Also die Deutschen sind halt sehr, sehr risikoavers. Das fängt natürlich ganz, ganz weit oben an, quasi. Die typischen Venture Capital Investoren, die sind alle gespeist, deren LPs sind die Allianzen dieser Welt. Und große institutionelle Investoren.
LPs, Limited Partners, die dann als Großinvestoren in einem solchen Venture Capital oder auch Private Equity Fonds dabei sind. Da hat man jetzt dann ja als Privatanleger in künftig ja auch dann die Möglichkeit mitzumachen über LTIFs, über diese neue Struktur für speziell Alternative Assets, Unternehmensbeteiligungen, nicht börsennotierte Investments, aber die LPs, das sind diejenigen, die den Ton angeben. Das nur mal zur Erklärung.
Genau, das sind die Tickets schreiben. Und die Allianzen dieser Welt, die haben natürlich nicht den Risikoappetit, die Versicherungen und dergleichen zum Beispiel in den USA haben im Vergleich. Ja, das heißt, oder auch Frankreich. In Frankreich, glaube ich, wird achtmal so viel in Venture Capital investiert von den großen institutionellen Investoren wie in Deutschland oder als in Deutschland, sorry. Und das ist sehr schade, weil letztlich frisst sich dieser Schaden immer weiter bis zu dem Punkt, dass eben nicht genug Kapital vorhanden ist, um in die bestehenden Startups und in die ganzen innovativen kleinen Unternehmen zu investieren. Und dann passiert natürlich auch nicht viel.
Aber ihr habt Kapital bekommen.
Ja, wir haben Kapital bekommen, aber ich glaube, wir waren noch eins von drei Unternehmen, AI-Unternehmen, die in der Zeit eine Runde in der Größe geraced haben. Und ich muss dazu sagen, wir sind beide erfahrene Founder gewesen und ich habe als VC gearbeitet und selbst für uns war es wirklich schwer. Also das war kein Spaziergang, muss ich sagen, diese Runde zu raisen.
Gut, es war damals auch noch nicht der AI-Hype, genau. 2020. Ja. Mhm. Inzwischen dürfte es etwas einfacher geworden sein. Gleichzeitig ist natürlich auch die Anzahl der Projekte, die um Geld buhlen, entsprechend größer geworden. Und das macht es dann vielleicht auf der anderen Stelle wieder wett. Wenn ich das jetzt insgesamt raushöre, also regulatorisches Risiko, Mentalitätsrisiko, es hört sich nicht unbedingt so positiv an, als wenn du jetzt auch, wenn wir mal wieder speziell zu KI kommen, wenn du sagen würdest, der KI-Standort Deutschland, der hat im Grunde schon noch Chancen, sondern das hört sich so ein bisschen an, so nach dem Motto, naja, eigentlich ist die Messe gelesen.
Ja, es ist schwer zu sagen oder es ist schwer, dann noch so positiv zu bleiben. Tatsächlich, ich glaube, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Die ganzen großen Sprachmodelle sind lange entwickelt. Der Kuchen ist quasi aufgeteilt bei den Amerikanern. Das heißt, Meta wird da sicherlich eine führende Rolle spielen, weil die Open-Source-Modelle an den Markt gebracht haben. Dann gibt es OpenAI nach wie vor. Google wird eine führende Rolle spielen. Wir haben in Deutschland nicht ansatzweise das Kapital, um derartige Modelle zu trainieren. Weil allein das letzte Meta-Modell hat 720 Millionen im Training gekostet. Das 3, Ja? Das heißt, wer soll das in Deutschland zahlen?
Wir freuen uns schon, wenn es 500 Millionen Euro Venture Capital für Aleph Alpha gibt. Also ist es deiner Ansicht nach nicht das Know-how, was im Land fehlt, sondern es ist das Geld auch wegen der Mentalität?
Wir graduieren jedes Jahr unfassbar viele Computer Scientists. Also wir haben super begabte Entwickler. Wir haben tolle Universitäten, wenn du dir TUM anguckst in München. Also überall wirklich das Human Capital ist da. Ja, aber die werden eben, finden nicht genug Gründungen statt. Also in den Universitäten, glaube ich, wollen 28% der Wissenschaftler denken über eine Gründung nach, ja, eine Ausgründung. Und dann de facto sind es nur 3% von denen, die dann wirklich gründen.
Ja, und die gründen dann, und wenn sie dann mehr Kapital brauchen, dann landen sie irgendwann bei angelsächsischen Venture Capital oder Beteiligungsfonds, die sagen, ja, okay, wir geben dir das Geld, aber naja, dann kannst du doch eigentlich auch gleich zu uns rüber in die USA kommen, und dann sind diese Unternehmen weg.
Genau.
Ja, dann haben wir das Know-how nicht mehr im Land und die unternehmerische Wertschöpfung erst recht nicht. Und das dürfte ja wahrscheinlich als Effekt in Zukunft noch stärker werden. Jetzt unter Trump, der ja wirklich auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos nochmal quasi aufgerufen hat, kommt her, Unternehmen aller Länder, und investiert in den USA. Ihr habt hier die besten Bedingungen, nicht nur steuerlich, auch mit Blick auf Energie. Und dann sind wir halt bei solchen Projekten wie Stargate, ja, kurz nach der Inauguration annonciert, Gemeinschaftsunternehmen von SoftBank, Oracle und OpenAI will in den nächsten Jahren 500 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Zum Start sollen es erstmal 100 Milliarden sein, ist auch schon ganz ordentlich gemessen an den deutschen Verhältnissen, für ein Rechenzentrum in Texas mit dem Fokus auf Medizinforschung. So, jetzt haut er da einen solchen Leuchtturm raus? Ist das jetzt einfach so Trump'sche Gigantomanie, oder ist das was, wo du sagst, ja, das steht eigentlich genau für diesen großen Unterschied zwischen den USA und dem Rest der Welt?
Exakt, wir brauchen genau das. Ich bin mir so sicher, dass wir müssen aufholen, und die Wahl wäre entweder nicht zu investieren aus deutscher Sicht und quasi aufzugeben, zu kapitulieren, oder ebenfalls zu investieren. Wir werden sicherlich keine Führungsrolle in dem ganzen Spiel mehr bekommen, aber wir können doch nicht aufgeben. Das heißt, wir müssen anfangen zu investieren, wir müssen Datencenter bauen. Wo sind unsere Datencenter? Es ist nur schwarz, und also es gibt keine...
Lidl-Gruppe, ja.
Genau, die Lidl Cloud.
Ja.
Es gibt aber sonst keine.
Und aber ist doch Wahnsinn, dass ein solches Unternehmen so nach vorne denkt. Also da bin ich ja immer traurig, ja, dass die nicht an der Börse sind. Ne? Also ja, das ist ein Unternehmen, wo ich wahnsinnig gerne einfach Aktionär wäre.
Ja, also ich meine, Dieter Schwarz, der ist absoluter Visionär. Der hat wahnsinnig viel für KI grundsätzlich gespendet. Auch nach Zürich in die Schweiz kam viel in... Heilbronn baut da ein riesiges KI-Zentrum auf. Und grundsätzlich, alle Telco-Anbieter, alle müssten Clouds aufbauen. Warum machen sie es nicht? Ich weiß es nicht. Also es fehlt an allen Stellen der Wille so ein bisschen, die Kapitalkultur, auch die Ideen vielleicht, aber das muss dringend jetzt passieren.
Ja, ich meine, das ist ja auch im Technologiebereich der große Unterschied. In den USA, wir haben dort 48 Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten im Technologiebereich jeweils mehr als 1 Milliarde Dollar Net Income Gewinn gemacht haben. Ja, in Deutschland haben wir davon 2. SAP, ja, und Infineon im Technologiebereich. Ja. Das heißt also, wenn wir in Deutschland Geld mobilisieren wollen, um da irgendwie auf Augenhöhe zu kommen, kann das nicht aus dem primären Technologiebereich kommen, sondern das muss eigentlich aus den Industrievermögen kommen, die sich ja auch transformieren müssen.
Mit Sicherheit. Und ich finde auch, dass die Industrie hat in den letzten Jahren oder auch unter der Merkel-Regierung wahnsinnig verdient. Ja, die haben sehr auch vom starken Euro profitiert. Das heißt, ich finde, es ist deren gesellschaftliche Pflicht, auch zurückzugeben.
Ja, und was haben sie gemacht? Also Unternehmen haben vielfach Dividenden und Aktienrückkäufe gemacht, und Unternehmerfamilien haben die Kohle, die sie aus dem Unternehmen rausgezogen haben, gerne in amerikanisches Private Equity gesteckt oder eben in Immobilien.
Weil die viel performanter sind. Das ist die US PE und VC Funds bringen ein Vielfaches an Return als die europäischen. Und das liegt wieder daran, dass nicht genügend Wetten quasi, es wird nicht breit genug gestreut, weil nicht genügend Kapital da ist. Und diese ganzen VC-Funds oder auch Softbank, und natürlich ist deren Kernkompetenz das Fundraisen, was ultimativ eine Marketingwette ist. Das heißt, die guten VCs unterscheiden sich ja letztlich in der Performance von den schlechten über deren Dealflow. Das heißt, Softbank hat es geschafft, eine derartig starke Brand aufzubauen, dass die besten Deals als allererstes sehen. Und dadurch haben die überhaupt
diese Wetten machen können. Und natürlich auch viele der schlechtesten.
Klar, ja, aber wenn du das breit streust von 12, genau. eins wird gut performen out of 12, und das heißt, es lohnt sich.
Ja, ja.
Aber du musst halt extrem breit streuen, extrem viel Kapital an die Hand nehmen, um da irgendwie voranzukommen.
Kommen halt so abenteuerliche Geschichten wie WeWork dann bei raus, ja, wo Sonja immer wieder Geld reingesteckt hat in diesen Hipster-Bürovermieter.
Adam Newman muss irgendwie zaubern können, oder?
Ja, so. Großartig, ja. Der darf immer noch mitspielen. Der macht immer noch irgendwelche
total
Businesses.
Geil.
Ja, normalerweise müsste man sagen, der hockt irgendwo auf einer einsamen Insel und lässt sich nirgendwo blicken. Aber irgendwas scheint er zu haben. Aber dann hat eben Son auch wieder solche Deals wie beispielsweise Arm oder wie dann einige Startups so in diesem Plattformbereich wie eine Auto1, ja, wo ja Softbank auch dabei ist, die furchtbar teuer an die Börse gekommen sind, ne? Aus Anlegersicht ist das natürlich immer etwas, was man extrem missbilligen muss, aber die auf einer sehr hohen Bewertung sich Geld besorgt haben für Wachstum, dann furchtbar abgestürzt sind. Ja, und nun plötzlich irgendwie sowas wie eine Trendwende hingelegt haben. Ja, und alle schauen auf Caverna und denken, na, ob das vielleicht das nächste ist. Aber gebe ich dir recht, da fehlt uns sicherlich die Kultur, da fehlt uns die Breite. Deswegen kommen wir mal ein bisschen weg wieder vom Finanzmarkt, kommen wir nochmal wieder zurück auf die KI-Welt, auf die Industrie. Wenn wir sagen, also die ganz großen Dinger sind verteilt, jetzt die neuen LLMs programmieren und sowas, dafür haben wir jetzt hier gar nicht genügend Ressourcen. Was ist denn das, was realistisch wäre für einen KI-Standort Deutschlands? Wo in der Wertschöpfungskette haben wir denn mit dem, wie dieses Land ist und vielleicht mit ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen mehr Mut zum Risiko und ja auch ein bisschen mehr Kapitalmobilisierung. Was kann denn da noch passieren?
Also ich denke, ein Teil ist tatsächlich Cloud, weil wir sind sehr gut in Operations. So Operational Excellence ist tatsächlich eine deutsche Stärke.
Und also das heißt, wir brauchen eine eigene Cloud.
Eine Cloud, ja. Ich glaube, wir brauchen eine staatliche Cloud, damit die ganzen Startups und Unternehmen, die eben nicht dieses Monster-Funding haben, trotzdem die Möglichkeit haben, Inferenz zu machen, beziehungsweise ihre eigenen Modelle ein bisschen
anzutrainieren. Eine staatliche Cloud, die beispielsweise in Konkurrenz zu AWS steht, also Amazon?
Ja, wir haben jeden Monat fünfstellig an AWS überwiesen.
Okay, und du würdest lieber fünfstellig an den deutschen Staat überweisen?
Nein, ich würde das gerne subventioniert sehen vom deutschen Staat an die deutsche Tech-Industrie.
Wer soll sowas betreiben? Also ich denke immer so, bei so staatlichen Initiativen denke ich an diese eine Corona-App. Ja, SAP, Deutsche Telekom, wirklich ganz herausragende
so
Unternehmen.
So drei Millionen jeden Monat hat das gekostet.
Genau, und die haben dann, glaube ich, irgendwie 20 Millionen gekriegt, um eine Corona-App zusammen. Und dann kam dieses lustige Ding von den Fanta 4, diese App, Luca-App. Und die war schneller am Markt und funktionierte besser. So, ja. Und jetzt höre ich dann, wir brauchen eine staatliche Cloud. Da dreht sich mir irgendwie sowas. Da weiß ich noch nicht, wie soll das funktionieren? Ist das dann so ein Joint Venture zwischen dem Bund, der einfach nur Geld gibt? Oder
klar, eine PPP, eine Public-Private Partnership aus jemandem, okay, der das am Laufen lassen kann. Also wer kann Datencenter am Laufen lassen? Das ist typischerweise sind das Telcos. Die können neue Datencenter jetzt mit dem neuesten Chip, die Liquid Cooling brauchen, könnten die bauen, wenn sie wollten. Und eine öffentliche Partnerschaft zusammen mit dem Staat machen und das dann zu sehr stark vergünstigten Preisen an die Startups weitergeben oder an alle, die auf deutscher Seite eben Zugang zum Trainieren von oder Zugang zu Chips brauchen. Und das natürlich dann auch weiter kommerziell weitergeben. Weil ein großes Problem ist natürlich Strom, ja. Also das Energie, also man braucht für diese Datencenter Platz und Energie.
So. Das ist ja noch so ein Ding, was in Deutschland jetzt nicht in Hülle und Fülle da ist. Also ne, wenn wir über Energie sprechen.
Das stimmt, aber der eine große Vorteil ist, wenn man das zum Beispiel über die Telcos machen würde, ist, dass die Industriestrompreise zahlen. Ja, wenn man über, ich glaube, es sind 100.000 Gigawattstunden abnimmt, dann fällt man in eine andere Preiskategorie, da zahlt man weniger. Ich glaube, es sind so um die 16 Cent pro Kilowattstunde, irgendwie so. Oder das war, glaube ich, der Durchschnitt 2024. Und wenn wenn das, also wenn man das anstreben würde, das heißt, man hätte schon mal, hätte auf der einen Seite natürlich vergünstigten Strom, so, dann könnte man die an die Nordsee stellen, wo dauernd zu viel Strom mit den Windkrafträdern produziert wird. Man könnte ein Solar-Batterie-Setup machen, das heißt, man könnte die mit Solar zupflastern und in den Süden stellen. Das heißt, es glaube ich, mit ein bisschen Kreativität könnte man schon Lösungen finden. Das wäre eine Idee zum Beispiel.
Okay, also ja? das wäre die Cloud. Das wäre ja sozusagen die Basis. So ein bisschen das Betriebssystem oder die Plattform, das überhaupt unabhängig von den USA hier solche rechenintensiven Anwendungen gehostet werden können.
Sicher. Und vor allen Dingen, ich meine, das Problem ist, dass auch sonst alle Daten immer über die amerikanischen Clouds laufen. Natürlich sagt AWS und so weiter, dass es alles sicher sei und keiner würde jemals Zugang haben und so weiter. Bestimmt, aber
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Genau.
So, das ist also dieses Plattformthema. Was ist so im Anwendungsbereich, wenn wir auf die Wertschöpfungskette gehen? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, also da sind wir in Deutschland in der Forschung, in der Umsetzung schon ganz gut und da können wir mithalten?
Schwierig, weil das, was so schwierig ist, ist immer der Zugang zu Daten. Also gerade die ganze medizinische Forschung, da wird KI ja unfassbar viel Wertschöpfung haben.
Das ist ja genau das Ding, was hier bei Stargate jetzt genau. Am Anfang im Zentrum stehen soll. Ja. Nämlich, dass man sagt, Medizinforschung, Auswertung von Patientendaten und dass man daraus dann Rückschlüsse ziehen kann, auch auf die Verbreitung von Krankheiten.
Überleg mal, was das für ein Theater war mit der Krankenakte bei uns. Okay. Also, das heißt, es ist impossible, ja.
Das heißt, die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, die ist davor, dass wir sowas hinkriegen.
Ja, weit entfernt.
Also auch wenn man diese Daten dann ja für, nach meinem Verständnis ja, für KI-Zwecke weitgehend anonymisieren kann.
Ja.
Aber trotzdem geht es nicht, ja?
Nein, trotzdem geht es nicht. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass es ja schon sehr gute medizinische Modelle gibt, um Krankheiten zu diagnostizieren. Nur sind die alle trainiert auf überwiegend amerikanischen Daten. Und dort haben sie ganz andere Krankheitsbilder zum Beispiel, als wir in Deutschland haben. Das heißt, die Anwendbarkeit von diesen Modellen ist eingeschränkt, wenn man so möchte. Das Gleiche gilt in China. Haben die natürlich eine Flut an Daten, an medizinischen Daten.
Ja, die können ja unter Umständen zu völlig falschen Schlüssen verleiten.
Genau. Das heißt, es ist ungünstig. Aber die haben immer das Problem in der Medizin, dass die Patientendaten natürlich maximal geschützt werden müssen.
Aber Elisabeth, ich will jetzt einfach mal ein bisschen Optimismus aus dir rauskitzeln, ja, und das nicht, ich meine, also bis jetzt sind wir da, also wir brauchen eine staatliche Cloud, und was machen wir dann mit der staatlichen Cloud? Naja, also das können wir nicht, das können wir nicht. Ist es denn eigentlich überhaupt noch lohnend zu sagen, so KI-Startups, die können noch was werden? Hier,
ich denke
hier
schon,
im Land oder muss man nicht einfach sagen, also komm, eigentlich ist der Zug doch eh abgefahren. Diese Plattformriesen in den USA, die werden das Ding unter sich ausmachen.
Ich glaube, es ist am Ende ein Numbers Game. Das heißt, wenn wir nur genug Startups an die Front bringen, wenn wir nur genug Menschen, die Innovationen bauen, sozusagen fördern, irgendwann wird da schon was Gutes bei rauskommen. Nummer eins. Nummer zwei. Wir wissen ja nicht, wie sich die künstliche Intelligenz wirklich weiterentwickeln wird. Ist die Rede von World Models. Das heißt, Modelle haben viel mehr Video zum Beispiel drin. Das heißt, die Technologie kann sich auch ändern. Momentan der Chef sozusagen der KI-Chef von Meta sagt immer, dass die Large Language Models, also die großen Sprachmodelle, sehr eingeschränkt sind. Und momentan skalieren sie noch. Das bedeutet, je mehr Daten und Rechenpower man draufwirft, desto performanter werden sie. Aber selbst das wird irgendwann aufhören. So. Das heißt, es kann sein, dass wir eine komplett neue Technologie verwenden müssen. Und da kann es sein, dass wir Deutschen dann vielleicht die Wissenschaftler haben, die dann auch Lust haben, in Deutschland zu bleiben, ja, und nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate zu gehen oder so.
Das sind die nächsten Wettbewerber, richtig, wenn man die Investmentsummen da sieht.
Genau, die haben auch eine sehr gute Universität, heißt KAUST, ist die drittbestfinanzierteste Universität in der Welt, nach Harvard und Yale. Aber wenn man das alles, also wenn man das Kapital bereitstellt, wenn wir unsere Wissenschaftler fördern, kann es durchaus sein, dass die in der nächsten Technologiewelle oder auch KI-Welle sozusagen vorne an sind. Deswegen aufgeben ist nie eine Option.
Spreche ich gerade mit einer Nvidia-Aktionärin?
Nein, ich darf ja nicht.
Okay, du darfst nicht.
Nein, ich kann, weil ich Amerikanerin bin, kann ich keine Portfolios hier in Deutschland haben und handeln. Und wenn man in Amerika ist, dann muss man vor Ort sein. Das heißt, ich hatte mal so ein Robinhood-Konto und dann verifizieren die immer, dass du dich auch physisch in den USA befindest. Und,
das heißt, du müsstest dann erst noch irgendwie so einen Server dazwischen tricksen, ja. Der dann simuliert, dass du in den USA bist. Das geht auch nicht.
Nee, und dann muss ich nachher noch Steuern zahlen, weil ich dann in den USA bin. Momentan zahle ich Expat-Steuern. Also deswegen wird das alles zu kompliziert.
Ja, und wie investierst du dann? Also wenn du jetzt keine Aktien kaufst, ist es schwierig mit ETS wahrscheinlich auch? Oder?
Ja, alles sehr schwierig.
Alles ist schwierig.
Also wenn, mache ich Secondaries mit Later-Stage-Unternehmen. Ich habe zum Beispiel SpaceX.
Secondaries mit Later-Stage. Erklärt das Menschen, die normalerweise einen ETF oder eine börsennotierte Aktie kaufen.
Also, ich kaufe Anteile, sehr gering natürlich, mini, ne? Anteile an einem Unternehmen, was noch nicht an den Märkten gehandelt wird.
Also das Pre-IPO, schon vor dem Börsengang dabei sein.
Genau, das ist so mein
Sweet Spot. Das war so vor 25 Jahren, als ich so 22 war und gerade durchstartete am neuen Markt. Das war so die ultimative Verheißung, schon frühzeitig einzusteigen. Ja, es gibt ganz, ganz viel Scam auf Instagram, kann man bei der Gelegenheit auch mal sagen, die immer wieder Leute da reinlocken, dass sie angeblich an den Börsen-Highflyern von morgen schon sich jetzt beteiligen können. Sehr, sehr aufpassen dabei. Aber es gibt eben auch seriöse Plattformen, die institutionell getrieben sind, wo man zum Beispiel, glaube ich, auch Aktien von Mitarbeitern dieser Unternehmen dann übernehmen kann, ja.
Ich denke auch, aber also ich mache das eher über mein eigenes Netzwerk. Das heißt, ich habe viel mit einem Family Office aus New York gemacht, die mir dann immer die Deals sozusagen zuschicken und fragen, hey, möchtest du dich daran beteiligen? Und eins der netteren war tatsächlich SpaceX. Ich glaube, ich habe die bei 42 gekauft pro Aktie.
Okay, und wo stehen sie jetzt?
300 oder so? Ich weiß es nicht. Man muss sich immer, okay. Muss mal gucken, was bei Elon so passiert.
Und du könntest
sie
jetzt auch über solche Plattformen wieder verkaufen?
Nee, also.
Aber du bist restricted. Bist du einem Börsengang?
Also über die Plattform kaufe ich das nicht, das sind alles private
Deals. Nein, aber wenn du das jetzt privat gekauft, könntest du es jetzt, hast du die wirklich so dann im Depot, sind die verbrieft, wie wir normal so Aktien und ETFs kennen, oder sind das irgendwelche Anrechte, sind das Token vielleicht sogar?
Nee, die setzen dann immer, das sind Mitarbeiteraktien gewesen in dem Kontext, und die setzen dafür immer ein kleines Vehikel auf in den USA, und dann sind alle gepoolt in dem Vehikel, so wie hier auch, wenn du Anteile kaufst, ja.
Okay, du bist also dann an diesen Vehikeln beteiligt, und eigentlich so richtig Spaß macht's erst, wenn dann dieses Vehikel die Aktien verkauft und dann anschließend liquidiert wird und ihr kriegt den Liquidationserlös als Anteilseigner. Also genau. so eine kleine Zwischenholding. Mhm. Und SpaceX. Und hast du noch so, also OpenAI bist auch dabei?
Nee, aber dieses Family Office, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, das sind tatsächlich die Raisen auch immer, weil wir über Softbank sprachen. Also alle großen Deals, die laufen immer über die. Und witzigerweise war gerade X hat ja für XAI sehr viel geraced. Und da haben alle meine Freunde investiert, was ich schrecklich fand, weil ich finde, man sollte ihn nicht unterstützen. Aber potenziell ein gutes Investment, sagen wir mal so.
Ja, ansonsten kann man sich auch als Privatanleger an diesen ich nenne es mal Poster-Startups beteiligen, zum Beispiel über die Firma Flat Capital vom Gründer von Klarna. Natürlich ist auch Klarna ja ebenfalls noch nicht börsennotiert da drin, und zwar ist es auch ein ganz schöner Klumpen. Und wenn man mal auf die Bewertung von dieser Flat Capital schaut, dann stellt man witzigerweise fest, normalerweise werden so Holdings ja immer mit einem Abschlag auf Bewertung gezahlt, die beispielsweise Wirtschaftsprüfer ermitteln, aber Flat Capital wird mit einem Aufschlag gezahlt. Nicht eben, wahrscheinlich eben wegen dieses Poster-Startups wie OpenAI, wie eine SpaceX, ja. Und da kann man dann auch mit dabei sein. So, jetzt wissen wir, wie du investierst. Ist also schwierig nachzumachen, außer man geht halt wirklich über solche Holdings. Gibt ja auch ein paar andere Holdingfirmen, wo zumindest Teile investiert sind in Venture Capital, dann aber sehr breitkünftig, wie gesagt, mit dem LTIF ist auch das ein Thema, wobei der Fokus da eher auf den reiferen Unternehmen liegt, im Private Equity. Aber kommen wir nochmal zu diesem Thema KI, was tut sich in Zukunft zurück? Also wenn wir jetzt so als Normalbürger KI wahrnehmen, dann sagen wir, ist das ja vor allen Dingen generative KI. Ja, dann sagen wir ja, ChatGPT ist ein super tolles Tool. Ja, also ich mag das wirklich. Ja. Horst von Butler und ich wollten vor Weihnachten ein Gedicht haben, Und dann haben wir einfach gesagt, ChatGPT, mach uns ein börsianisches Weihnachtsgedicht, nimm irgendein Weihnachtsgedicht, dichte das für die Börse um. Kam was raus nach 20 Sekunden, was wir wahrscheinlich, wenn wir 5 Stunden investiert hätten, besser gemacht hätten. Aber so waren es eben nur 20 Sekunden. Ein immenser Produktivitätsvorteil, ne? Mhm. Oma Erna hat Geburtstag, ja, man hat keinen Bock, eine Rede zu schreiben, lässt sich von ChatGPT eine machen. Ja, PDFs durchflöhen, auch eine wirklich coole Geschichte. Ich habe letztens mal mein Buch aus dem Jahr 2016, das gesamte PDF-Manuskript hochgeladen zu Notebook LM und habe gesagt, mach einen Podcast daraus. Und dann kam wirklich eine Viertelstunde später so ein 12-minütiger Podcast, wo sich ein Mann und eine Frau auf Englisch über die Inhalte dieses Buches unterhalten. Und es war wirklich besser als, würde ich sagen, 75% der Rezensionen, was jetzt einfach das Erfassen des roten Fadens angeht. Also wirklich tolle Sachen. Und wir entdecken das ja, was für Möglichkeiten es in dieser generativen Energie gibt. Jetzt seid ihr generell als Experten ja schon viel weiter und seht, was ist da eigentlich so in der Mache noch für die nächsten Jahre? Wo geht das hin? Auf was können wir uns da einstellen? Was sind so Anwendungen, wo KI wirklich in unserem Alltag für uns auch fassbar wird?
Ich denke, der ganze Bereich, also die das ist ja schon wieder ein alter Hut eigentlich, aber dass die Agentic AI, also alle Prozesse werden irgendwann automatisiert werden. Ja, das heißt, wenn hier alles, was du selber machen musst, wird irgendwann über eine KI gemacht. Das heißt, wenn ich mir meinen Alltag angucke, ich mache meinen Laptop auf, da sind 20 E-Mails, die ungelesen sind, die KI wird sie lesen und beantworten, die wird meine Reisen planen und dergleichen. Und das ist nicht weit hin. Ja? Also ich schätze, das noch 12 Monate und dann wird das Problem ausgehen.
Dann plant die KI meine Reisen.
Deine Reisen, aber auch dein Alltag, ja, dann kommen die ganzen E-Mails von den Lehrern, ich habe 3 Kinder, ich kriege dauernd irgendwelche Lehrer-E-Mails, meine größte Freude ist, das per KI antworten zu lassen. Also, no offense, sorry.
Weil die KI dich dann schon kennt, weil die einfach deine Antworten an die Schule,
genau,
und dein generelles Verhalten im Elternchat oder sowas,
genau,
das kennt, die KI kennt deine, wunderbar, kennt dein, also das heißt, du wirst komplett gläsern für die KI.
Das ist natürlich der Nachteil, ja. Und wir haben bei Oxolo launchen wir jetzt ein Agentic Product. Das heißt, das wird auch ein Agent sein, der Arbeitsschritte für dich automatisiert übernehmen kann. Das ist kurz vorm Launch. Also Pivot Nummer 4.
Virtual Assistant ist ja auch so ein Geschäftsmodell gewesen. Genau. Gerade so mit Blick auf Homeoffice, was sich so in den letzten Jahren etabliert hat, aber das war dann immer noch persönlich. Und du sagst also, diese persönliche Assistenz, die wird von der KI übernommen.
Genau, und ich wollte nur sagen, im Zuge dessen haben wir eine Marktforschung gemacht und haben Menschen befragt, inwieweit sie ein Problem damit hätten, gläsern für die KI zu werden. Das heißt, ob sie alle ihre Daten in dieses RAG, nennt sich das, RAG, das ist sozusagen wie eine große Datenbank, ob sie alle ihre Daten in diese Datenbank hochladen würden, also komplett Google Drive, Dropbox, deine ganzen Microsoft-Daten, deine WhatsApp-Chats, wie auch immer, ja? Alles, was du an Daten hast, würdest du das in einen zentralen Punkt hochladen, damit dieser zentrale Punkt dann für die KI das Datencenter ist sozusagen, was abgefragt werden kann. Das wie ein zweites Gehirn sozusagen werden kann. Und ich hätte erwartet, dass alle Himmelschreie sagen, alle um Gottes Willen, auf keinen Fall möchte ich das. Aber es war allen egal. Ja? Alle haben gesagt, ja, wenn ich endlich ein Produkt habe, das als zweites Gehirn funktioniert und mir die Arbeit abnimmt, hier sind meine Daten.
Aber ist doch interessant, dass wir unseren Daten überhaupt keinen Wert beimessen.
Oder?
Ja? Oder,
fand ich auch.
Oder dass wir dann eben dieser Dienstleistung, das zu organisieren, einen so hohen Wert beimessen. Aber das glaube ich eigentlich nicht, ja. Sondern wir sagen, naja, wahrscheinlich, wenn man einmal angefangen hat, es ist sowieso schon bei Meta ist schon das ganze WhatsApp, die E-Mails sind alle schon bei Gmail, man macht das Ganze mit dem iPhone, damit hat Apple auch ganz viele Daten. Ja, das Einzige wäre dann noch diese Zentralisierung. Das würde mich immer davon abschrecken. Ja,
mich auch.
Daten so zentralisieren. Aber es ist interessant.
Aber die anderen Menschen nicht, nee.
Und das in Deutschland auch, ja?
Ja, also vor allen Dingen
im Land der DSGVO.
Richtig, das sind vor allem die jüngere Generation. Denen ist es einfach egal.
Gut, das sind die TikToker.
Richtig.
Ja.
Die alle ihre Daten nach China schicken, ist egal.
Genau, ist völlig egal.
Genau.
Die sind schon gläsern und wenn man sie fragt,
die sind eher genervt davon, dass es so dezentral ist. Ja, dass ein Teil ist bei Apple, ein Teil ist bei Google, ein Teil ist bei Microsoft, ein Teil ist, was weiß ich, bei Dropbox. Die haben keine Lust mehr, das auf all diesen Systemen gleichzeitig laufen zu lassen und wünschen sich halt ein ein Unified Ökosystem.
Das heißt also, denn die nächste Stufe ist dann der Personal Assistant, der aber ja immer noch komplett digital ist.
Ja,
weil das sind ja dann alles nur Arbeitsschritte in der digitalen Welt erstmal zu Hause. Mhm. Und wenn ich doch dann den nächsten Schritt sehe, bin ich doch eigentlich beim Roboter, oder? Der KI gestützt
genau.
ist, weil also der Assistent, von dem du gerade gesprochen hast, dieser Softwareassistent, der räumt nicht meine Spülmaschine ein und aus.
Genau, und darauf warten eigentlich alle. Also jeder möchte endlich seine Wäsche outsourcen und seine Spülmaschine auch. Also ich auch im Übrigen. Ich finde, das wäre...
Wie realistisch ist sowas? Also ich meine... Elon Musk lässt sowas ja immer als sehr nah erscheinen. Nun haben wir das auch bei allem Genie, das ihm innewohnt, ja, aber eben auch diesen Wahnsinn gesehen mit dem autonomen Fahren, wie lange er das schon propagiert, dass es bald kommt und dann die Robotaxis. Und wenn man seine früheren Prognosen nehmen würde, dann müssten wir jetzt eigentlich alle schon im Robotaxi sitzen.
Genau, in Wirklichkeit sitzt jemand mit so einer Fernsteuerung hinter der Tür.
Nimm mal ein bisschen Euphorie raus und so realistisch eingeschätzt aus deiner Marktkenntnis.
Ich würde sagen 3 bis 5 Jahre.
Und dann haben wir zu Hause so einen Homunculus.
Wir alle nicht, aber ich denke, einige, die sich's leisten können und sehr technologieaffin sind und auch mit den Fehlern der ersten Version klarkommen, die werden das sicherlich sehen, ja.
Die Fehler der ersten Version, die sind dann so, der greift dann im Grunde nach dem Hund und lässt den Hund erst los, wenn ich die Kreditkarte reinschiebe und $100 abgebucht werden.
Oder? Ja, oder wäscht ihn zu warm.
Okay.
Ist er geschrumpft.
Gut, also ja, wobei wir da bei einem Thema sind, was ich auch mit dir noch ansprechen wollte. Wir haben jetzt viel über Möglichkeiten von KI gesprochen und man merkt dir natürlich auch die Faszination an, die du dafür hast. Und du gestaltest ja auch Themen, aber hast du manchmal auch Angst vor dem, was da kommt?
Ich habe ehrlich gesagt eher Angst vor der Konzentrierung von Macht oder Macht über die KI. Ich finde es so ein bisschen ungünstig, dass das alles zentralisiert in den USA ist. Und zurzeit, wenn man sich die politischen Entwicklungen anguckt, wird es geleitet von diesen Tech-Broligarchs, also den Tech-Oligarchen, also Broligarchs, die ultimativ nicht das Wohl des Volkes im Zentrum ihrer Motivation haben. Ja, die sind
Google hatte ja mal das Motto, don't be evil.
Ja, good luck. So. Aber Google, also ich finde, Google ist fast noch eins der geringeren Probleme. Das Peter Thiel, Elon Musk, die haben alle eine komplett ferne Agenda von unserer. Also man sieht ja auch, dass Elon Musk momentan sehr nah an China ist. Seit langem ist er ja immer in China, um Tesla zu bewerben und hat sehr, sehr enge Beziehungen zur CCP. Das ist schon sehr gefährlich. Und diese Konzentration von Technologie und Macht über die Technologie in den USA, das macht mir Angst, wenn ich ehrlich bin. Weil da hat keiner wirklich Interesse daran, dass es auch schwächeren Menschen gut geht, ja, dass man sich um die Vielfalt der Gesellschaft kümmert. Stattdessen sind die halt auf absolute Gewinnmaximierung aus.
Also generell ist es aber ein Thema, was jetzt weniger an KI hängt, sondern mehr an der Machtkonzentration im Technologiebereich und der Datenkonzentration im Technologiebereich, wo du sagst, ja, da müssen wir gegensteuern.
Ja, aber es ist schon KI, weil das ist die Schlüsseltechnologie momentan. Das ist das, was alles entscheiden wird. Autonomes Fahren wird von KI entschieden, Medizin wird von KI entschieden, die ganze pharmazeutische Forschung wird von, das alles zukünftig wird alles von KI entschieden werden.
Das heißt, ich kann also eigentlich aber auch weiterhin davon ausgehen, jetzt so aus der Aktionärsperspektive, mit meinen Schwergewichten, Magnificent Seven, bin ich ja ganz gut aufgestellt. Weil diese Dominanz dieser Unternehmen zu brechen, das ist ja eigentlich auf marktwirtschaftlichem Wege kaum möglich.
Es ist unmöglich. Also es ist der Barrier of Entry ist so hoch, es ist jetzt noch viel unmöglicher.
Es würde also nur durch Kartellrecht gehen, indem man diese Unternehmen zerschlägt. Oder selbst
ja,
dann nicht.
Aber selbst dann nicht. Schau mal, die Google, seit 10 Jahren wird Google verklagt, aufgrund von irgendwie, weißt du, da gibt es kartellrechtliche Klagen. Seit 10 Jahren wird versucht, Google zu zerschlagen zum Teil. Trump hat sich dazu mal geäußert vor letzten Oktober. Ja, dann, also, und es passiert am Ende nichts. Ja, und die Strafzölle oder die Strafgelder, die Unternehmen dann auf europäischer Ebene zahlen oder potenziell zahlen müssen, sind Taschengeld. Also das heißt, auf regulatorischer Seite oder auf EU-Seite sollten diese Strafgelder um ein Vielfaches angehoben werden, damit die Metas dieser Welt das überhaupt spüren.
Und damit wir eine Basisfinanzierung haben für die staatliche Cloud.
German Cloud, GC.
German Cloud. Letzte Frage an dich. Du hast immer ein bisschen über das gesprochen, was jetzt noch bei Oxolo läuft, aber du hast auch eine neue Aufgabe.
Genau, noch einmal, Oxolo wird als Himala gerebrandet, also da wird sicherlich viel passieren. Und ich selber bin ab 1.2. Partnerin bei Deloitte für AI und Data und werde dort hoffentlich die AI-Transformation in die Unternehmen bringen und bin ganz motiviert, dass wir damit vielleicht Deutschland einen Tick weiter bringen können und innovativer gestalten können.
Das heißt, du bist dann wirklich so am Projekt, so als Enablerin mit dabei und versuchst das dann so auch beispielsweise in den deutschen Mittelstand zu bringen?
Sehr gern.
Okay, also, wer mehr über Elisabeth Lorange wissen möchte, findet sie unter anderem auf LinkedIn. Mhm. Oder dann jetzt als Partnerin bei Deloitte. Wir hatten einen immensen Parfumsritt heute durch die Welt der künstlichen Intelligenz. Für mich persönlich ja beruhigend, dass man mit einem Welt-ETF und den Schwergewichten, den Mag7, auch in Augen unserer Expertin Elisabeth Lorange nach wie vor ganz gut aufgestellt ist. Man kann einiges darum herum gruppieren. Das ist ein Learning, was ich mitnehme. Welche Learnings ihr mitnehmt, tja, schreibt uns gerne an podcast@scalable.capital. Und wenn ihr Lust auf mehr Insights habt, dann abonniert uns gerne, gebt uns Feedback. Elisabeth, vielen Dank, dass du da warst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.